Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Noch immer sind die Feuer in Los Angeles außer Kontrolle. 2000 Gebäude zerstört, 130.000 Menschen zur Evakuierung aufgerufen. Ob die Villa Aurora in Pacific Palisades noch steht, ist ungewiss. Ein Gespräch mit der Schriftstellerin Sharon O'Toole, die noch vor wenigen Tagen dort zum Stipendienaufenthalt war. Wir werden in dieser Fazitausgabe auch über die Birkenstock-Sandale sprechen. Das Unternehmen kämpft nun vor Gericht darum, das Produkt als Kunstwerk urheberrechtlich schützen zu lassen.
Da liegt vielleicht auch schon ein Unterschied zum Begriff der Kunst, die wir klassischerweise als ein Unikat bezeichnen und das dann doch im starken Widerspruch steht zu einer massenhaften Herstellung von Dingen, die eben nicht alleine für sich stehen sollen, sondern das Ziel haben, genutzt, gebraucht, verbraucht zu werden.
Das sagt die Museumsleiterin Florentine Nadolny. Welche Strategie verfolgt der Schuhhersteller mit dem Kunstanspruch? Das versuchen wir zu klären. Alice Weidel meets Elon Musk. In einem 70-Minuten-Talk hat sich die AfD-Chefin mit dem Tech-Milliardär über deutsche Politik ausgetauscht. Ja, eine Begegnung der besonderen Art. Elon Musk, der reichste Mann der Welt und inzwischen auch Berater von Donald Trump, bringt sich derzeit massiv in den politischen Diskurs mit ein. In Deutschland war es sein Text in der Welt, in der er zur Wahl der AfD aufrief. In Großbritannien hat er sich mit dem bekanntesten britischen Rechtsextremen Tommy Robinson solidarisiert. Und heute Abend veranstaltete er auf seiner Plattform X eine Art öffentlichen Polit-Talk mit der AfD-Chefin Alice Weidel. Meine Kollegin Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio hat das mitverfolgt, und zwar vor Ort beim Neujahrsempfang des AfD-Landesverbands Berlin. Hallo Nadine.
Ja, hallo.
Vielleicht zunächst mal ein atmosphärischer Eindruck. Übertragen wurde ja nicht das Bild, sondern nur das Wort. Haben denn alle AfD-Leute da gebannt und begeistert zugehört?
Ja, im Kern sollte es ja eigentlich ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Neujahrsempfang sein. Und zwar von der AfD-Fraktion hier im Abgeordnetenhaus in Berlin. Also das heißt Berliner Landespolitik. Und da gab es natürlich all das, was dazugehört. Schnittchen, Rotwein und Gespräche. So. Und dann hatte man die Form gewählt, dass man die ersten 10 Minuten im großen Rahmen überträgt. Und dann hatte man einen Besprechungsraum noch dazu gebucht, wo man dann mehr oder minder in konzentrierter Arbeitsatmosphäre dieses Gespräch zwischen Alice Weidel und Elon Musk verfolgen konnte. Das haben dann, ich würde sagen, so etwa ein Viertel bis ein Drittel der Veranstaltungsteilnehmer dann auch gemacht. Am Anfang gab es sehr, sehr große Erwartungen. Beatrix von Storch, Berliner Bundestagsabgeordnete, Spitzenkandidatin für Berlin für den Bundestagswahlkampf, hat gesagt, es werde gleich eine große Show geben. Also man hat da nicht mit Superlativen gespart. Am Ende gab es dann unter den Teilnehmerinnen bei dieser AfD-Veranstaltung, ich würde sagen, dann doch eher eine gemischte Bilanz. Hören wir kurz rein.
Ich fand es insgesamt sehr spannend, weil es auch menschlich sehr interessant war.
Frau Weidel hat das gesagt, was sie schon immer sagte. Oder irgendwelche Zuwanderung und etc. Man kennt ja das Programm. Ne?
Nee, vielleicht hätte eine Moderation des Ganzen irgendein neutraler Dritter dem noch mehr Pep gegeben, weil sowas einfach tatsächlich wie so ein Telefonat, auch wir quatschen über Gott und die Welt.
Tja, wir quatschen über Gott und die Welt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also Begeisterung sieht anders aus, und aus dem Umfeld der Partei kamen dann via X, also das heißt auf der gleichen Plattform, teils vernichtende Kommentare.
Aha. Und das Ganze hat also 75 Minuten gedauert. Worüber wurde denn gesprochen? Außer über Gott und die Welt.
Ja, es gab am Anfang sehr viel Erwartbares. Also das Gespräch ging damit los, dass Elon Musk Alice Weidel gefragt hat, wofür denn ihre Partei eigentlich steht. Man muss sich ja vor Augen führen, Elon Musk hat ja der die große internationale Bühne geboten mit seiner eigenen Plattform, auch mit seinem Account. 210 Millionen Followerinnen und Follower. Und Alice Weidel hat dann, und ich finde es schon symptomatisch, erstmal sehr viel über andere gesprochen, nämlich über andere geschimpft, über Angela Merkel, über die Ampelregierung. Und mein Eindruck war, dass Elon Musk dann doch ein bisschen überrascht war. Später hat man das natürlich nachgeholt, diese inhaltliche Debatte. Alice Weidel hat sich beschwert, dass die AfD in den etablierten Medien so negativ dargestellt wird, und dann ging es kreuz und quer durch die Themen. Kritik an der EU-Regulation im Internet, das heißt der Digital Services Act, Kritik am deutschen Schulsystem, Kritik von Musk an der deutschen Bürokratie. Er hat ja eine Tesla-Fabrik in Brandenburg in Grünheide. Interessant fand ich auch, was angesprochen wurde, aber unklar blieb, so hat Alice Weidel in den Musk gefragt, wie denn Donald Trump, für den Elon Musk ja ein wichtiger Berater, auch ein wichtiger Spender ist, den Ukraine-Krieg denn beenden möchte. Das ist ja eins von Trumps großen Versprechen gewesen. Und da ist Musk sehr schwammig, sehr ausweichend geblieben. Ich hatte dann auch zum Schluss das Gefühl, nach diesen 70, 75 Minuten, man hat sich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Und es ging dann auch ein bisschen im Gekicher von Alice Weidel dann unter.
Gab es denn starke, überraschende Momente?
Also starke Momente würde ich ein Fragezeichen dran machen. Überraschende Momente, ja, das war dann spätestens dann der Fall, als es um die deutsche Historie geht und wo Alice Weidel eigentlich einen der Grundsätze missachtet hat, den sie spätestens seit dem Desaster rund um den EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krah wissen sollte, nämlich nicht ohne Not über die Nationalsozialisten oder über Adolf Hitler zu sprechen. Und da hat sie dann aber Adolf Hitler, und das war dann tatsächlich überraschend, ein Kommunisten genannt. Das ist insofern überraschend, als dass ja Kommunisten, Sozialdemokraten, Sozialisten unter Hitler zu einer der Gruppen, politischen Gruppen gehörten, die vor allem unterdrückt und verfolgt wurden. Hören wir vielleicht in diese Passage kurz rein.
He was a communist and he considered himself as a socialist. So what they did, state-funded then the private companies, and then they asked for taxes, huge taxes.
Ja, also soweit dann zum Staatsverständnis der Nationalsozialisten. Das Wort, nach dem Alice Weidel gesucht hat, war eigentlich verstaatlichen. Und das war auch noch was, was heute Abend auch ein bisschen hinter vorgehaltener Hand diskutiert wurde, dass Weidel im Englischen nach Wörtern sucht, ist doch überraschend für jemanden, der im Ausland gelebt hat, unter anderem in China und in Frankfurt dann auch lange im internationalen Bankerumfeld gearbeitet hat.
Wie sind die beiden sich denn überhaupt begegnet in diesem Talk? War das auf Augenhöhe oder gab es da eine einseitige Dominanz? Ich meine, immerhin hat sich Musk ja der AfD im Prinzip angedient. Er ist auf die Partei zugekommen.
Ja, da hatte ich das Gefühl, dass Musk auf die Partei insofern zugeht, als dass er nicht sonderlich viel über die AfD weiß, von Alice Weidel dann ihre Sicht der Dinge gehört hat, da auch zu vielem Ja und Amen gesagt hat. Wir haben ja eben diese Sequenz zu Adolf Hitler gehört. Ich hatte fast eher das Gefühl, dass sich Weidel Elon Musk andient. Es hatte fast schon so Fangirl-Momente, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf das Atmosphärische, das Performative geht. Alice Weidel hat zum Schluss relativ viel gelacht. Sie haben sich gegenseitig viel zugestimmt, aber man hatte auch irgendwie das Gefühl, sie finden nicht so richtig zueinander, finden keinen gemeinsamen Gesprächsfaden. Also ich glaube, am Ende geht es in dieser Gesamtschau doch eher mehr um die Form, denn um den Inhalt, also um die reine Tatsache, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, als irgendwie das, worum es inhaltlich ging. Und man darf es nicht vergessen, es war die große Bühne für Alice Weidel und Elon Musk hat auch seinen Wahlaufruf für die AfD erneuert. Also insofern, glaube ich, kann die AfD trotz aller Kritik auch mit dem Abend irgendwie zufrieden sein.
Musk kann das auf seiner Plattform X natürlich voll und ganz ausspielen medial, aber es wird ja nun auch geprüft, ob dieser Auftritt möglicherweise gegen das Wahlkampfgesetz verstößt. Wenn ja, was hätte das denn für Konsequenzen?
Ja, es wurde heute diskutiert, ob das eine illegale Parteispende ist. Die Frage hängt sich daran auf, ob Elon Musk der AfD jetzt Reichweite auf seiner Plattform X gegeben hat, die andere politische Akteure für teuer Geld dann eigentlich kaufen müssen. Die AfD hat das für umsonst bekommen. Da gab es jetzt heute die Meldung, dass die Bundestagsverwaltung das prüft, ob es hier Beeinflussung des Wahlkampfes oder halt, wie gesagt, eine illegale Parteispende ist. Da gibt es noch keine Einschätzung von Seiten der Bundestagsverwaltung und so aus der juristischen Landschaft gibt es da doch eher große Fragezeichen, ob das jetzt eine geldwerte Leistung ist von Seiten der Partei. Wird es zurückgewiesen? Im Zweifelsfalle, wenn es tatsächlich so sein sollte, könnte man mit Strafzahlungen rechnen. Und bislang gibt es auch wenig Hinweise, dass mit diesem Gespräch gegen EU-Regulatorik verstoßen wurde. Also das heißt konkret den Digital Services Act.
Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio über das 70-minütige Gespräch zwischen Alice Weidel und Elon Musk heute Abend auf der Plattform X. Vielen Dank. Die Bilder, die uns derzeit aus Los Angeles erreichen, kommen Weltuntergangsszenarien gleich. Häuser in Flammen, ein feuerroter Himmel wie aus einem Hollywood-Blockbuster, nur eben jetzt ganz real. Dass es in Los Angeles brennt, kommt fast jedes Jahr vor. Doch die diesjährigen Feuer, heißt es, sie gehören zu den verheerendsten in der Geschichte der Stadt. Und das gleich an mehreren Stellen. Tausende Häuser sind zerstört. Mehrere Menschen kamen in den Flammen bereits ums Leben. Viele Prominente mussten ihre Villen verlassen und auch nach der zweiten Brandnacht sind die Stipendienorte Villa Aurora und die Thomas-Mann-Villa im Stadtteil Pacific Palisades noch in Gefahr. Dort in der Villa Aurora hat die Autorin Sharon O'Toole gerade einige Monate als Stipendiatin verbracht und ist erst vor wenigen Tagen zurückgekommen. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Frau O'Toole, das muss einigermaßen schockierend sein, eine Gegend in Flammen zu sehen, auch jetzt über die Bildschirme, über die sozialen Medien, in denen man gerade Zeit, vermutlich auch eine gute Zeit verbracht hat.
Ich habe eine wunderschöne Zeit gehabt. Ich hatte eigentlich gedacht, ich komme zurück. Ich bin erst seit Samstag wieder in Deutschland. Ich werde zurückkommen, meine Bilder anschauen und alle Leute erzählen, was für eine wunderschöne Zeit ich hatte und meine Bilder nochmal, ne, alles nochmal Revue passieren lassen. Und jetzt sitze ich vom Laptop, vom Bildschirm und sehe ständig diese verheerenden Bilder und kann es kaum fassen.
Es ist ja auch ein wunderschöner Stadtteil von Los Angeles, hügelig, grün, ruhig, landschaftlich, äußerst reizvoll.
Genau, und ich war 3 Monate da. Und habe in der Villa Aurora gelebt und ich bin Schriftstellerin. Ich habe da an meinen 2. Roman geschrieben und das ist so zurückgelegen und ein bisschen auf den Hügel. Also man schaut runter auf die Stadt, man schaut runter bis zum Meer und sieht irgendwie die Weltgemeinschaft vor sich hin und kann mit ein bisschen Abstand alles betrachten und reflektieren. Es ist ein wunderschöner Ort und ja, ich war sehr, sehr gerne da. Ich habe viel gemacht, als ich da war.
Ob die Villa Aurora, in der Leon Feuchtwanger während seines Exils ja gelebt hat, diese Brände überlebt, das weiß man derzeit noch nicht. Ich glaube, die Chancen stehen nicht allzu gut. Wie haben Sie denn diesen Ort, diese Villa Aurora, diese Räume erlebt?
Also man kann viel über diese Zeit lesen, aber erst wenn man wirklich da ist, versteht man so körperlich, was es bedeutet hat, da zu sein, so weit weg von Deutschland. Das ist ein Flug jetzt heutzutage, das sind 11 Stunden oder so und 9 Stunden Zeitunterschied auch. Also man ist so weit weg und dieses Gefühl, dass Leon Feuchtwanger und seine umwerfende Frau Martha Feuchtwanger, was sie gefühlt haben müssen, so weit weg zu sein und für sich dort ein Zuhause aufgebaut zu haben. Also ich als Schriftstellerin gehe durch diese Räumlichkeiten. Ich sehe die Bibliothek. Also Leon Feuchtwanger hat zum 3. Mal in seinem Leben eine Bibliothek aufgebaut. Diese erste Bibliothek ging verloren in München, nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren. Die zweite Bibliothek ist in Frankreich verloren gegangen. Er war da, musste von dort auch aus fliehen. Also das 3. Mal hatte er in Los Angeles, in Pacific Palisades, sein Zuhause aufgebaut. Man sieht das alles. Das sind alles so alte Sachen. Also er hat an einem Schreibtisch geschrieben, da habe ich auch gesessen. Und diese Blicke, die ich gerade beschrieben habe in der Landschaft, das hat er alles auch gesehen. Das spürt man, wenn man da ist. Und da entsteht so eine besondere Verbindung zu dieser Geschichte und zu der Bedeutung von dem Haus.
Glauben Sie, das hat eben genau mit dieser Zeit zu tun, mit diesem Abschnitt der deutschen Geschichte und mit der Geschichte der Exilanten?
Unbedingt. Für mich war das auf jeden Fall so. Ich habe ja schon erzählt, dass ich da saß und habe sozusagen quasi auf die Welt runtergeschaut und habe viel reflektiert, was aktuell in der Weltgeschichte passiert, was zum Beispiel politisch passiert. Also ich bin in einem Land gewesen, wo Präsident Trump zum 2. Mal jetzt gewählt worden ist. Das macht auch was mit der Stimmung. Ich komme sozusagen aus Deutschland, einem Land, wo die Wahl jetzt im Februar bevorsteht und da ist auch eine besondere Stimmung. Was wird jetzt passieren? Was kommt als nächstes? Ich bin auch sehr verwurzelt in Berlin und diese ganzen Geschichten rund um die Kürzungen der Kulturetat, darüber musste ich auch stark nachdenken und das Gefühl, dass viele Kunstschaffende haben, dass sie nicht so sicher sind, was sie zu bestimmten Themen sagen können dürfen und ja, was die Konsequenzen Verständnis gibt, wenn sie sich äußern zu bestimmten Themen. Das alles hat mich sehr, sehr beschäftigt, als ich da war, weil Leon Feuchtwanger ja jüdischer Deutscher war. Und er war sehr, also hat sehr explizit seine Meinung zu der Nazi-Diktatur gesagt, immer wieder geäußert und hat dann damit bezahlt, dass er sein Zuhause verloren hatte in München und musste fliehen. Und dann sitze ich in seinem Exilhaus und sehe Bilder zum Beispiel von ihm und Bertolt Brecht und sitze dann auf dieselbe Bank, wo die beiden gesessen haben und muss sehr über meine eigene Rolle nachdenken als Schriftstellerin. Mhm.
Zu Feuchtwangers Zeiten war das ein offenes Haus, ein Treffpunkt der Intellektuellen. Lebt das fort, das Offene, der Austausch in der Villa?
Ja, auf jeden Fall. Also als Feuchtwanger da war, Leon und seine Frau Martha, das war denen ein Bedürfnis, einen Salon zu öffnen für Menschen aus Deutschland, Kulturschaffende aus Deutschland, Exilpersonen. Ich habe schon Bertolt Brecht erwähnt, Helene Weigel, Ruth Berlau war da, Thomas Mann, der auch im Pacific Palisades lebte.
Die Villa ist ja Frau ganz Katja nah, Mann. Ne? Mhm.
Ja, genau. Also die haben Umgang. Also das ist nicht nur ein Ort sozusagen für Deutsche, sondern es ist ein besonderer Ort, wo die Kulturaustausch zwischen Deutschland und den USA gefördert wird. Und deswegen waren Menschen wie Charlie Chaplin auch vor Ort. Und das wird fortgelebt in diesem Stipendium, dass Menschen zusammenkommen, vorwiegend jetzt Leute, die in Deutschland leben, ihr Lebensmittelpunkt haben, kommen aus unterschiedlichen Kunstrichtungen nach L.A. und leben da. Also ich war da mit einer Musikerin, einer Fotografin, einer Filmemacherin, bildende Künstlerin und auch ein Journalist aus Bangladesch. Und wir hatten miteinander Austausch und haben uns gegenseitig inspiriert und haben zum Teil auch neue Projekte gemeinsam gemacht, die wir sonst so nicht gemacht hätten. Und dann hatten wir auch Umgang mit Kunstschaffenden aus der Umgebung, aus L.A. Und das war einfach eine sehr besondere Zeit.
Die Schriftstellerin Sharon O'Toole über ihre Zeit in der Villa Aurora in Los Angeles, die jetzt von den verheerenden Bränden bedroht ist. Vielen Dank, Frau O'Toole, für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Die Firma Birkenstock hatte marketingtechnisch alles richtig gemacht in den vergangenen Jahren. Lange Zeit als Öko-Treter verschrien, konnten sich die Birkenstocks weltweit zum Must-Have einer modebewussten Käuferschicht mausern und so den Umsatz vervielfachen. Mit diesem Erfolg kamen auch die Nachahmer und im Kampf gegen Birkenstock-Fakes versucht das Unternehmen nun, die Trendsandalen urheberrechtlich als Kunstwerke zu schützen. Ein ungewöhnlicher Weg, von dem man noch nicht weiß, ob er zum Ziel führt. Ich sprach darüber vor der Sendung mit Philipp Kassel, der mit limitierten Sneakers handelt und auch als Echtheitsprüfer zu Rate gezogen wird. Hallo und guten Abend, Herr Kassel.
Hallo, grüß Sie, guten Abend.
Normalerweise kommt bei Fälschungen in dieser Branche doch eher das Patentrecht zum Zuge. Warum greift dann jetzt Birkenstock eigentlich nach dem Urheberrecht?
Ja, also ich denke mal, in erster Linie liegt das daran, dass das Urheberrecht ja 70 Jahre über den Tod hinausgeht und natürlich viel weitreichendere Schutzrechte hat als, ja, ich sag mal, die einschlägigen Möglichkeiten, wenn man das reine Design lediglich schützen möchte.
Aber das kommt eher selten vor, dass Firmen zu solchen Mitteln greifen, oder?
Genau, das liegt daran, dass die Gestaltungshöhe, die notwendig ist, damit etwas als Kunst definiert werden kann, sehr, sehr hoch liegt. Da kommen wir wahrscheinlich auch gleich im Thema drauf, dass das bei Birkenstock halt fraglich ist, weil das Design ja in erster Linie ja aus ergonomischen Gründen so ist, wie es ist und nicht, wenn man sich damals bei der Erfindung des Birkenstocks gedacht hat, da machen wir jetzt ein super Kunstwerk draus.
Form follows function gilt natürlich auch für Architektur- und Designklassiker, die solche Urheberrechte auch für sich beanspruchen teilweise. Also da funktioniert es schon, da würde dann vielleicht dieses Argument nicht so ganz zählen.
Ja, den Punkt verstehe ich auf jeden Fall. Also das Design hat in jedem Fall eine kulturelle Bedeutung und beeinflusst auch natürlich irgendwo die Popkultur, die Mode an sich, der Birkenstock an sich, der ist ja prägnant, den erkennt man. Fraglich ist aber auch an der Stelle, reicht das im Endeffekt aus, um diese Gestaltungshöhe ja mehr oder weniger einzuhalten, damit es im Endeffekt dann auch ein Kunstwerk ist? Weil ich glaube, reine Produktästhetik und auch ein gewisser Effekt, dass man sich ja dieses Design merkt, ist auch häufig eher gutes Marketing geschuldet.
Bleiben wir doch noch mal bei dieser Gestaltungshöhe. Gibt es so bestimmte Parameter, an denen man eine Gestaltungshöhe festmachen kann?
Ja, also ist natürlich jetzt keine Juristerei. Ich bin rechtlich natürlich nicht belesen, aber grundsätzlich gilt es eine gewisse Gestaltungshöhe, also sprich beim Design oder bei der Erschaffung eines Kunstwerkes anzulegen. Und dabei ist es wichtig, dass das das Vordergründige ist. Also die Idee, dass ich jetzt sage, ich entwerfe beispielsweise einen Schuh, sollte halt von dem Gedanken angetrieben sein, dass man quasi ein Original erstellen möchte. Und Original ist auch nochmal so ein rechtlicher Begriff, den ich jetzt auch nicht weit ausführen möchte. In jedem Fall denke ich mal, dass der Hauptgedanke dabei ist, ich will jetzt einen Schuh machen und mir ist einfach wichtig, dass das Objekt als Kunst quasi gilt. Also dass ich hier meinen kreativen Schaffungsprozess nur da reinstecke, ein einmaliges oder originelles Werk zu schaffen. Ich glaube, da ist diese Differenzierung, ja, mit was für einer Intention man quasi rangegangen ist in den Erstellungs- und Schaffungsprozess.
Okay, und der war von Anfang an so nicht beabsichtigt. Was Birkenstock für sich jetzt aber dennoch beansprucht, ist ja, dass diese Sandalen einzigartig und ikonisch sind. Da würde ich jetzt mal sagen, ikonisch sind sie schon.
Ja, also ikonisch, da haben Sie auf jeden Fall recht. Der Schuh ist eine Ikone, man kennt ihn, jeder weiß, was damit anzufangen, hat typische Bilder im Kopf, wenn man an ihn denkt. Es gibt aber halt auch im echten Leben viele andere, ich sag mal, Marken, Produkte, die ikonisch sind. Und nicht jede Ikone, die sie irgendwo ist, ist zwangsläufig auch am Ende als Kunst zu betrachten.
Auf dem Gebiet der Limited Editions kennen Sie sich, Philipp Kassel, ja sehr gut aus, was Sneaker betrifft. Da versucht Birkenstock ja auch schon seit geraumer Zeit in dieses Segment vorzustoßen. Was würden Sie sagen, unterscheidet denn ein Birkenstock von einem Sneaker?
Tatsächlich nicht viel, muss ich sagen. Also wenn man bei Sneakern, zumindest in dem Bereich, wo ich tätig bin, wo es um die limitierten Modelle geht, geht es ja eigentlich dem Kunden von mir eher darum, dass er etwas haben möchte, was andere nicht haben, weil es limitiert ist. Ob das jetzt am Ende des Tages ein Sneaker ist, ein Birkenstock oder ein Ackschuh beispielsweise, das hängt immer davon ab, was gerade im Trend ist. Und man muss einfach sagen, in den letzten Jahren sind Sneaker an der Spitze gewesen, was die Trends angeht. Seit 2 Jahren ist das allerdings rückläufig. Die Menschen legen wieder viel mehr Wert auf Qualität bei Schuhen oder bei der Beschuhung an sich und haben sich auch ein bisschen von Sneakern abgewendet. Und davon haben dann Marken profitiert, wie beispielsweise Birkenstock, die Marke UGG oder auch viele italienische Designer haben davon profitiert. Und man muss ja ganz klar bei Birkenstock sagen, in der Regel, soweit ich das weiß, made in Germany, gute Qualität. Und in Bezug auf die Kollaboration muss sich Birkenstock da ja auch nicht verstecken. Die hatten in der Vergangenheit Kooperation mit Dior, mit Fear of God, Jerry Lorenzo und mit Stüssi. Und diese Kollaborationen, die werden teilweise auf Plattformen wie StockX, ja, im vierstelligen Bereich teilweise gehandelt. Also da stehen die auf jeden Fall nicht im Schatten der limitierten Sneaker. Im Gegenteil, durch den Trend, der auch aktuell bei Birkenstocks wirklich da ist, gehen die Preise ja aktuell auch nochmal mehr oder weniger durch die Decke. Und ich denke, das liegt auch damit zusammen, dass sie ja jetzt zu LVMH gehören. Das ist dieser Großkonzern, dem Louis Vuitton und Dior und Moët Hennessy ja angehören, dass da das Marketing ja auch mal ein bisschen rüberschwappt zu Birkenstock und man da auch vielleicht ja eine Klientel ansprechen möchte, die ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greift.
Und im Prinzip erklärt das auch das Bedürfnis, überhaupt solche Hypes mit Kollabos zu erzeugen, ja? Weil man könnte ja auch sagen, Birkenstock ist ein solider Schuh, wir haben unsere feste Käuferschaft, die wird stetig größer. Was müssen wir überhaupt sozusagen in dieses Exklusivsegment vorstoßen?
Ich sag mal, die Grundstrategie bei LVMH ist ja grundsätzlich, dass die Preise, egal bei welchen Marken die haben, in der Regel immer mehrfach im Jahr erhöht werden. Und dabei ist zu beobachten, dass dabei, wie das eigentlich typisch wäre, Preis geht hoch, Nachfrage geht runter, eher das Gegenteil der Fall ist. Das liegt einfach daran, dass die Kundschaft von LVMH, sei es jetzt Louis Vuitton, Dior oder jetzt in dem Fall auch Birkenstock, die sind das eher gewohnt, dass es sie freut, wenn die Preise hochgehen, weil die sich denken, die können sich halt noch weiter damit abgrenzen. Für die sind das reine Luxusartikel und ich denke mal, die Strategie von LVMH wird bei Birkenstock sein, dass Birkenstock auch genau die gleiche Richtung geht. Also dass es quasi die Sandale für ja die betuchteren Menschen werden soll.
Wenn Birkenstock vor Gericht gewinnt mit diesem Anspruch Urheberrecht und wir haben hier ein Kunstwerk erschaffen, könnte das also auch zu höheren Preisen bei den besagten Modellen führen?
Auf jeden Fall, weil es gibt dann keine Konkurrenzunternehmen mehr, die dann ähnliche Schuhe machen könnten, die so ähnlich aussehen. Man wäre dann quasi wirklich ein Alleingänger am Markt und das macht natürlich Fantasien, weil man genau weiß, wenn man jetzt im richtigen Marketingmix rangeht, kann man diesen Schuh wirklich zu einer einmaligen Designikone schaffen und auch wirklich zum Statussymbol entwickeln. Und ich denke mal, dass das auch teilweise der Grund ist, warum man überhaupt erst diesen, ja, ich sag mal, Rechtsstreit angefangen hat, um die Frage, ob der Birkenstock jetzt am Ende des Tages Kunst ist oder nicht.
Philipp Kassel, Sammler, Händler und Prüfer von Luxus-Sneakers, über die Birkenstock-Sandale und die Frage, ob es sich dabei möglicherweise um ein Kunstprodukt handelt. Für das Urheberrechte gelten. Vielen Dank, Herr Kassel, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Daniel Marschke.
Das Kunstmagazin Monopol hatte sie erst kürzlich zur einflussreichsten Künstlerin des Jahres 2024 gekürt. Nun soll die Performance-Künstlerin Florentina Holzinger den österreichischen Pavillon bei der Biennale in Venedig bespielen. Auf die Frage, ob sie Botschafterin eines Landes sein wolle, das 2026 möglicherweise von FPÖ-Chef Herbert Kickl regiert wird, reagierte Holzinger gelassen. Es sei enorm cool, in genau so einer Situation mit einer radikalen und feministischen Position Österreich zu vertreten. Für den österreichischen Pavillon waren 54 Vorschläge eingereicht worden, 5 schafften es auf die Shortlist. Die Jury entschied sich einstimmig für Holzingers Projekt SeaWorld Venice. Wasser in Bezug auf Körper werde ihr Thema sein. Dabei würden die Besucher des Pavillons auch nass werden, sagte Holzinger. Kurz vor der Anhörung vor dem obersten US-Gericht hat ein US-Unternehmer Interesse an der Videoplattform TikTok bekundet. Ein von ihm gebildetes Konsortium stehe vor der Abgabe eines offiziellen Angebots, gab Frank McCourt bekannt. Man freue sich darauf, mit der TikTok-Mutter ByteDance, dem künftigen Präsidenten Donald Trump und der neuen Regierung zusammenzuarbeiten, sagte McCourt. TikTok und der chinesische Mutterkonzern ByteDance stehen wegen ihrer Nähe zur Regierung in Peking unter Spionageverdacht. Daher verpflichtete der US-Kongress den Konzern, das US-Geschäft bis zum 19. Januar zu verkaufen. ByteDance hat dagegen Klage vor dem Supreme Court eingereicht. Nach anderen großen US-Konzernen haben auch Google und Microsoft finanzielle Unterstützung für die Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten angekündigt. Ein Sprecher des Suchmaschinenbetreibers Google gab die Summe von $1 Million an. Genauso viel will der Windows-Anbieter Microsoft dem Republikaner Trump am 20. Januar zugutekommen lassen. Bei seiner ersten Amtseinführung 2017 hatte Trump Rekordspenden in Höhe von mehr als $106 Millionen erhalten. Der derzeitige Präsident Joe Biden warb 2021 mit rund 61 Millionen, nur rund die Hälfte davon ein. Eine der erfolgreichsten britischen Sitcoms wird 30 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung mit Sonderbriefmarken gefeiert. The Vicar of Dibley erzählt von einer lebenslustigen Pastorin, die in eine verschrobene Landgemeinde kommt. Die Serie startete Ende 1994, kurz nachdem die Church of England den ersten Frauen erlaubte, als Vikarinnen Gottesdienste abzuhalten. Rund um die Entscheidung gab es damals viel öffentliche Empörung, was Drehbuchautor Richard Curtis auf die Idee zu der Sitcom brachte. Sie wurde ein riesiger Erfolg und neben Hauptdarstellerin Dawn French war oft Prominenz zu sehen, so zum Beispiel Johnny Depp oder Kylie Minogue.
Es waren die Kulturnachrichten von Daniel Marschke. Ein Arbeitstier muss er gewesen sein, der Schauspieler, Theater- und Opernregisseur Otto Schenk. Hochproduktiv bis ins sehr hohe Alter. Über 70 Jahre stand er auf oder hinter der Bühne. Seinen Durchbruch hatte er 1962, als er Alban Bergs Oper Lulu an der Wiener Staatsoper inszenierte. Dann folgten Engagements überall. Jetzt ist er im Alter von 94 Jahren gestorben. Susanna Del Monte erinnert an den Mann, den alle in Österreich so mochten.
Wenn der Tod nicht ordnend eingreift, wird man mich nicht einbremsen können.
Einzubremsen war er wirklich nicht. Otto Schenk, der sich selbst einmal als Mühlstein, der einmal in Bewegung gesetzt, nicht mehr zu stoppen ist, bezeichnet hat. Er war ein Theater- und Film-Allrounder und ein Meister der vielen Fächer des Bühnengewerbes. Ob als Schauspieler, als Rezitator, Theater- und Opernregisseur oder als Direktor des Theaters in der Josefstadt, Otto Schenk war der Publikumsliebling schlechthin. Ein typischer Wiener, wie viele sagten, ein bisschen grantelnd, ein bisschen kokett und immer sehr, sehr pessimistisch.
Es gibt sicher gewisse
Momente, wo in Verbindung mit mir Humor entstanden ist, aber ich würde selber nicht die Vermessenheit für mich in Anspruch nehmen, zu sagen, dass ich Humor habe.
Das sah das Publikum seiner Leseabende unter dem Motto Sachen zum Lachen anders. Hier Erinnerungen an sein Vorsprechen als Hamlet.
Ich stand belämmert und verlegen von einem Fuß auf den anderen tretend auf dem Podium und sah mit saugenden Augen auf das steinerne Gesicht Otto Schulbauers, der ganz langsam begann. Lieber Herr Schenk, man kann den Hamlet spielen, gehend, sitzend, auf dem Rücken liegend, mit messerscharfer Rede. So wie Sie ihn gespielt haben, kann man ihn nicht spielen.
Man darf nicht darauf aus sein, dass gelacht wird. Ist eine recht ernsthafte Sache, Humor zu bieten.
Otto Schenk wurde am 12. Juni 1930 in Wien als Sohn eines Notars geboren. Nach einem kurzen Intermezzo als Jus-Student begann er eine Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar, die er 1951 mit Auszeichnung abschloss. Otto Schenk spielte und inszenierte an den bedeutendsten Schauspiel- und Opernhäusern der Welt, darunter am Wiener Burgtheater, den Münchner Kammerspielen, der Wiener Staatsoper, der New Yorker Metropolitan Opera, der Mailänder Skala und dem Royal Opera House in Covent Garden, London. Dem Fernsehpublikum bleibt er durch den Untermieter mit Alfred Böhm, Tafelspitz oder den Schwarzenberger Krimi Duett mit Agnes Balzer in Erinnerung. Von 1988 bis 1997 war er gemeinsam mit Robert Jungblut Direktor des Theaters in der Josefstadt.
Man kann eine gewisse Bereitschaft in sich und in seiner Umgebung erzeugen und einen gewissen Widerwillen gegen das schlechte Theater im Ensemble hochhalten.
Der Kampf gegen schlechtes Theater, das war sein Credo, das er an alle jungen Schauspieler und Regisseure, die unter ihm gearbeitet haben, weitergeben wollte.
Otto Schenk, jetzt im Alter von 94 Jahren gestorben, Susanna Del Monte, erinnerte an den großen Schauspieler und Regisseur.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
In unserer Serie Klappt doch besuchen wir heute einen Mann, der alte Schätze aus Zeiten des sogenannten Bitterfelder Weges hebt, also der Vorgabe der DDR-Regierung, mit schreibenden Arbeitern in den Chemiekombinaten eine neue sozialistische Nationalkultur aufzubauen. Marc Meissner hat sich diesen Blüten verschrieben und engagiert sich ehrenamtlich im Kulturförderverein Bernhard Franke diesen Blüten und daraus macht er Ausstellungen. Niklas Ottersbach hat ihn in Bitterfeld getroffen.
Marc Meissner ist Bundeswehroffizier bei der Unteroffizierschule des Heeres. Eigentlich hatte der 28-Jährige in seinem Leben wenig Berührungspunkte mit DDR-Kunst gehabt, bis es persönlich wurde.
Und dann kam der eine Moment, wo ich eine Plakette gefunden habe von meinem Urgroßvater, Sieger vom Amateurfilmfestival 1971. Ich wusste nichts darüber. Ich habe mich gefragt, was war das? Da stand da noch Club der Filmamateure Bitterfeld und Kulturpalast drauf. Den Kulturpalast kannte ich selber, aber was hat man da gemacht? Was waren das für Wettbewerbe? Ja, und ich konnte darüber nichts finden.
Und so ging es los. Meissner, ein studierter Historiker, hat mit Zeitzeugen aus dem Kulturpalast gesprochen, daraus eine Abschlussarbeit geschrieben, danach ein Buch. Und dann ging es im Bitterfelder Kulturförderverein weiter.
Ja, jetzt organisieren wir Ausstellungen, führen Gesprächsrunden durch und Vorträge. Ja, das hätten wir mal nie gedacht, dass es so weit kommt. Und ich erst recht nicht.
Inzwischen bewegt sich Marc Meissner auf Kulturtagungen und da erntet er manchmal schon ein Stirnrunzeln, wenn es heißt, der Bundeswehroffizier spricht über Kunst.
Dann wird natürlich aufgeschaut und es mit Argwohn ein bisschen betrachtet, aber die ersten Vorbehalte kann man dann, denke ich, ganz gut ablegen.
Meissners Thema, der Bitterfelder Weg. Das ist Kunst in den Chemiekombinaten mit 75 sogenannten Zirkeln, also Laienkunstgruppen, insgesamt über 1000 Mitglieder groß, die von hauptberuflichen und SED-geprüften Künstlern angeleitet wurden. Meissner sagt, vieles von dem, was über die Kunst der Werktätigen verbreitet wird, seien Klischees. Natürlich habe es eine staatliche Richtung von Seiten der SED gegeben, aber jenseits der Propaganda gab es auch viele künstlerische Freiheiten, sagt Marc Meissner.
Und das war ein ständiger Aushandlungsprozess und so findet man immer wieder versteckte Botschaften, auch auch der Mitglieder in den Kunstwerken drin.
Ein Beispiel für Zirkelkunst, die nicht nur subversiv, sondern ziemlich offen staatskritisch war, ist das Krepiner Schlaflied. Ein Gedicht aus den späten 80er Jahren von Karin Kostow. Über den Bitterfelder Gestank, der sich vielleicht irgendwann, wie der SED-Staat, auflösen könnte.
Wichtig ist die Produktion, schlafe, bleib ruhig, mein Sohn. Träume und hoffe, mein Kind, irgendwann dreht sich der Wind. Die Luft ist dann rein und gesund, die Flüsse klar bis zum Grund. Träume und fürchte dich nicht, die Fenster, sie sind ja noch dicht. Träume und hoffe, mein Kind, wir sorgen für frischen Wind.
Heute ist die Mulde bei Bitterfeld tatsächlich klar bis zum Grund. Die Luft stinkt nicht mehr und es gibt große Parkstreifen in Bitterfeld-Wolfen. Doch der Kulturpalast, ein monumentaler, klassizistischer Bau mitten in der Stadt und der Ort, an dem die Arbeiter geschrieben, musiziert und gemalt haben, fristet heute ein Schattendasein. Vor 8 Jahren standen sogar Abrisspläne im Raum. Bis der Veranstaltungsunternehmer Matthias Goßler sich an die Sanierung machte und 10 Millionen Euro Förderung vom Kulturstaatsministerium des Bundes einsammelte. Matthias Goßler wollte den Kulturpalast für Firmen-Events sanieren und das Bitterfelder Selbstbewusstsein gleich mit. 2022 starb er bei einem Autounfall. Wenige Wochen vorher gab er dem Deutschlandradio noch ein Interview.
Wir haben aus dieser Region was gemacht. Ich finde, ein bisschen mehr Emotionen und vor allem auch ein bisschen mehr Spaß an der Vergangenheit. Man kann sich da auch mal selber auf die Schippe nehmen. Man kann schon auch mal sagen, na, dann komm doch mal in unser Drecknest und guck's dir an, weil das ist es nicht mehr.
Nach dem Tod von Matthias Goßler wurde es erstmal ruhiger um den großen weißen Klotz in Bitterfeld. Und nun? Möglicherweise soll der Kulturpalast ein Ort für Musicals werden. Aber auch das sind nur Pläne, fix ist das nicht. Marc Meissner wird sich in diesem Jahr weiter mit dem künstlerischen Nachlass der Kombinatkünstler befassen. Konkret mit der Keramikkünstlerin Christa Rötting, ihre Werke, Plaketten, Büsten und Vorarbeiten für Baukunst aus DDR-Zeiten.
Und das ist jetzt unsere große Aufgabe, sich daran zu wagen, die aufzuarbeiten und erstmal zur Benutzung auch fähig zu machen, um Ausstellungen vorzubereiten zu können. Und natürlich gehört auch dort wieder dazu, zum Leben und Schaffen der Künstlerin zu forschen.
Fotografieren und katalogisieren. Statt Kunst nach Feierabend heißt es für Marc Meissner, den Bundeswehroffizier aus Bitterfeld, Archivarbeit nach Feierabend.
Der künstlerische Nachlass der Kombinatkünstler Niklas Ottersbach berichtete für unsere Reihe Klappt doch. Und morgen geht's dann zur Kulturtafel nach Lübeck. Die Tanztage Berlin sind traditionell ein kultureller Aufheller im tristen Monat Januar. Heute Abend wurde die 34. Ausgabe des Nachwuchsfestivals eröffnet. Es gibt Premieren, Wiederaufnahmen und auch ein Diskurs- und Workshop-Programm, was zu einem Festival so alles dazugehört. Elisabeth Nehring ist für Fazit dabei. Schwerpunkte, Elisabeth, sollen ja sein Körperpolitik, Burnout, Knappheit. War davon am heutigen Eröffnungsabend in den Berliner Sophiensälen, der ja sehr, sehr lange ging, bis vor kurzem etwas zu sehen?
Also von Burnout war heute Abend gar nichts zu spüren. Stattdessen war Humor etwas, was den Abend zumindest in überwiegenden Teilen bestimmt hat. Zum Beispiel das Stück Wet Hot Worms, kreiert von dem Performance-Kollektiv Tentacular Figurings. Das ist ein Stück, in dem Mika Bangemann als Performerin und Choreografin mit verschiedensten Erscheinungsformen, Wesen, Phänomenen spielt, die sie körperlich auf die Bühne bringt, aber auch mit viel Stoff und Material. Die Szenerie verändert sich ständig. Wir sehen sie am Anfang als so ein Flocati-artiges, rosafarbenes Stoffbündel auf der Bühne liegen, aus dem sich so ein Tentakel rausarbeitet, schließlich ein kleiner Oktopus. Dann geht dieser Körper in einer Art Zeltkonstruktion, in der es blubbert und tropft. Von dort aus robbt er sich als neues Wesen auf dem Rücken über die Bühne, wirft sich in eine Plastikwanne. Also es gibt eine ständige Veränderung und Transformation. Es ist ein sehr fantasievolles, sehr eigenes Stück einer jungen Choreografin, in dem es um das in die Welt kommen geht, um vielleicht Gebären, geboren werden, Transformation und Mutation, verschiedene Wesensformen anzunehmen. Ganz eigenartige, witzige und gestalterische, szenische Einfälle. Das hat mir gut gefallen.
Und die zweite Hauptproduktion des Abends war super, superficial. Die andere haben Sie ja gerade schon erwähnt. Hat die beiden Produktionen irgendwas verbunden?
Ja, auch super Humor. Superficial hat einen tollen Humor, der hier nochmal was total Empowerndes hat, also Ermächtigendes. Kisi Fischer ist die Choreografin und sie stellt drei nackte Frauen auf die Bühne, die sehr lange still posieren, in lässigen, aber nicht so aufreizenden Posen. Man kann sie lange betrachten, auch dabei, wie sich zum Beispiel ihre Gesichter verändern, von Neutralität über freundliche Offenheit und Lächeln, dann amerikanisches Grimassieren bis hin zum Zähneblecken mit aufgerissenen Mündern oder so greinenden Mimiken oder die Körper von lässigen Sitzpositionen zum Liegen und sich dabei unter Schmerzen krümmen. Also auch diese Körper durchlaufen eine Transformation in dem, was sie ausdrücken. Aber dann wird das Ganze nochmal total gesteigert, wenn sie beginnen, mit den eigenen weiblichen Körpern männlich sexualisierte Gesten und Bewegungen zu kopieren, dann aber wieder in Reigentänze verfallen oder wie Wrestlerinnen zu kämpfen und irgendwann an den Brüsten zu ziehen und so ganz witzige Sachen zu machen. Also sie stellen sich aus, sie ironisieren die eigenen weiblichen Körper und es hat wirklich eine unglaubliche Power. Es sind wirklich Frauen, die sich einfach entscheiden, dass sie machen, mit den Körpern machen können, was sie wollen, wenn von einem Live-Musiker begleitet. Und nach heute Abend muss ich sagen, ich erwarte noch viel von der Choreografin Kisi Fischer. Bin ich ganz neugierig.
Das Programm der Tanztage ist noch immer umfangreich mit 10 Performances in 17 Tagen, aber es ist wohl lange nicht mehr so umfangreich, wie es vor einigen Jahren noch war. Ist das den jüngsten Kürzungen im Kulturbereich geschuldet oder woran liegt das?
In diesem Jahr auf jeden Fall. Auch die Tanztage 2025 leiden, wie derzeit die gesamte Kulturszene Berlin unter dem, man muss es ja schon so sagen, unprofessionellen Agieren des derzeitigen Berliner Senats. Durch die Haushaltssperre, die wir ja hatten, und die ewigen Kürzungsdebatten im letzten Jahr, weiß das Team der Tanztage, stand jetzt im Januar beim Start des Festivals immer noch nicht, ob sie überhaupt Geld bekommen und wie viel. Also die Zusage für die aktuelle Ausgabe, die heute Abend begonnen hat, ist immer noch nicht da. Man kann jetzt sagen, es ist ein bisschen so ein Schicksal, wenn man ein Januar-Festival das auf so eine unsichere Haushaltslage trifft, ne, und ein Senat, der auch nicht fähig oder willens ist, zügigere Entscheidungen zu fällen und zu kommunizieren. Aber darin zeigt sich eben auch, dass die Politik sich offensichtlich gar nicht richtig bewusst ist, was sie so einem Festival und den Künstlerinnen auch zumutet damit. Also ich sage mal, das Thema Burnout, das liegt im Kulturbetrieb gerade an diesen Stellen der freieren Strukturen, die nicht institutionalisiert sind, ganz besonders nah. Da sind die Tanztage auch ein Beispiel dafür. Auch wenn das heute Abend überhaupt nicht zu spüren war in den künstlerischen Arbeiten. Es hat, wie gesagt, wirklich total viel Power gehabt. Ich fand den Auftakt wirklich stark mit den weiblichen Künstlerinnen. Und man spürt auch deutlich, dass es wieder mehr Mut gibt, als vielleicht vor 15 Jahren so ganz eigene Fantasien auf die Bühne zu bringen und sich auch um bestimmte Konventionen, die ja immer noch da sind, interessanterweise, ja, Stichwort Schönheitsideale, sich überhaupt nicht mehr zu scheren. Also ich fand es auf jeden Fall einen sehr optimistisch stimmenden Auftakt.
Elisabeth Nehring über die Tanztage Berlin, die heute Abend begonnen haben. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Florian Werner hat die Feuilletons von morgen Freitag, den 10. Januar, gelesen. Und wieder ist da das Feuer.
Anderswo fällt das Laub, dann der erste Schnee. In Kalifornien brennen die Villen. Man hat sich daran gewöhnt, als gehöre es zum natürlichen Jahreslauf, schreibt Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung über die verheerenden Brände in Los Angeles. Doch in diesem Jahr erhält die Fire Season ganz besondere Beachtung. Denn in diesem Jahr haben die Brände nicht nur irgendwelche Häuser von Reichen zerstört, die so unvernünftig waren, sich an den am schwersten zugänglichen Berghängen anzusiedeln, sondern eine Landschaft, die aufgeladen ist mit Mythologie und Geschichte. Emigranten wie Bertolt Brecht, Hans Eisler, Theodor V. Adorno und Arnold Schönberg siedelten im Pazifik. Die einstigen Wohnhäuser von Leon Feuchtwanger und Thomas Mann dienen heute als Künstlerresidenzen. Umso bedrückender und beißender der Brandgeruch, der auch hierzulande durch die Kulturszene weht. Was in Kalifornien brennt, ist ein Neo-Arkadien, schließt Henschel. Eine Popwelt, deren Bewohner nicht nur die Glücklichen sind, die sich diese Häuser leisten können, sondern wir alle. Als Kinobesucher, als Leser, als Träumer von einem Leben in Schönheit und Jugend, in dem täglich die Sonne scheint. Einer, der diesem ewigen Sonnenschein erst vor kurzem den Rücken gekehrt und zurück ins regnerische England gezogen ist, ist Rod Stewart. An diesem Freitag wird der Sänger 80 Jahre alt, was Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine vollmundige Würdigung wert ist. Stewart sei unter den großen britischen Rockmusikern einer der komplettesten. Obwohl er kein Instrument spielt und obwohl er mit seiner machohaften Haltung schon seit Ewigkeiten nicht mehr zum Zeitgeist zu passen scheint. Stewart gab sich auch in seiner schlimmsten Jet-Set-Zeit in der Überlegung, mit welcher Art Frauen man am meisten Spaß haben könne, quasi werkbestimmend geworden waren, erst gar keine Mühe, sich mit dem Vorwurf, seine Einstellung ähnle der eines Neandertalers, groß auseinanderzusetzen. Er blieb vor allem live einer der profundesten Entertainer und sah nicht nur seine Musik, sondern auch sich selbst als Produkt, das in möglichst attraktiver Verpackung unter die Leute gebracht werden musste. Wer angesichts von Rod Stewarts Frisur schon immer an einen Bobtail denken musste, für den dürfte ein Essay von Cosima Lutz in der Welt interessant sein. Immer mehr Menschen riechen wie ihre Haustiere, schreibt sie unter der Überschrift »Du riechst nach Tier«. Trenddüfte wie nasser Hund oder Katzenpisse kann man schon lange und umfassend studieren, etwa im überfüllten Bus nach dem Regen. Neu an der Meldung ist für viele allerdings, dass es darin um die freiwillige geruchliche Verhaustierung von Menschen geht. Parfums mit Namen wie »Puppy's Breath«, zu Deutsch Welpenatem, oder Kitten Fur, Katzenfell, ließen sich als Ausdruck einer Sehnsucht nach animalischer Attraktivität verstehen. Cosima Lutz hingegen deutet sie als Zeichen, dass die Unterscheidung zwischen Menschen und Tieren allmählich in Auflösung begriffen ist. Dieses binäre Denken ist schon mal ganz falsch. Wie die amerikanische Naturwissenschaftshistorikerin Donna Haraway schreibt, braucht es angesichts der vielschichtigen Verbundenheit, wie sie während der menschlich-tierischen Koexistenz über Jahrtausende gewachsen ist, etwas Drittes, um diese Verbundenheit in ihrer Komplexität beschreiben zu können. Gefährtenschaft denkt sie nicht als hierarchisches Verhältnis mit dem Menschen im Mittelpunkt, sondern als gegenseitige Beeinflussung auf vielen Ebenen. Das ist ein Gedanke, dem wir vollumfänglich zustimmen und schließen daher mit einem beherzten, bejahenden Wuff.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.